Ich hatte eine intensive Woche. Aber eins weiss ich über diese Woche, und das ist, dass diese Woche ein Fest im Himmel stattgefunden hat. Und das ist doch wunderbar, das zu wissen. Und darum können wir heute Morgen eigentlich ein Fest feiern. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Nein, wegen Gott. Ich freue mich, dass ich euch heute Morgen predigen darf, unserer Serie beim Epheserbrief weiterzumachen. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr im Hinterkopf das behaltet, was der Matt heute Morgen erzählt hat. Einfach im Hinterkopf behalten, was für wunderbare Sachen Gott macht. Und dass es nicht viel braucht. Dass es nicht viel braucht, dass er Grosses tun kann durch, mit und bei uns. Ich tue zum Anfang noch mal kurz ausholen, damit wir wissen, so eine kleine Standortbestimmung machen, die wir hier in unserer Himmelsbürgerschaftsmanifestspredigtserie gerade sind. Wir haben, das ist jetzt die dritte Predigt in dieser Serie, und die erste, dort ist es darum gegangen, dort haben wir mal angeschaut, ja, was ist denn Lieb Christi? Und was uns bei dem vielleicht hoffentlich geblieben ist, ist, dass eigentlich Jesus alles macht, aber an uns liegt es, in allen Stücken zu lieben, laut dem, was Paulus geschrieben hat. Und wenn wir das machen, dann werden wir hineinwachsen in der Liebe und immer mehr auch Jesus zu unserem Haupt. Ja, wird Jesus immer mehr auch zu unserem Haupt in unserem Leben. Dann in der zweiten Predigt ist es um die letzten 6 Verse im Epheser 1 gegangen. Und dort ist eigentlich ein Gebet, das Paulus betet, wo er betet, dass die Epheser dürfen den Geist von Weisheit und von der Offenbarung bekommen. Und was das genau bedeutet, wenn ihr das nicht mehr wisst, Predigt sind alle online, he? Kann man wieder hören. Heute beschäftigen wir uns mit Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Wenn ihr keine dabei habt, dort hinten im Schrank hat es noch welche. Und ja, genau, ich habe meine Bibel heute auch vergessen, darum habe ich auch eine von dort hinten genommen. Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Auch ihr waret tot in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr vormals gewandelt seid nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Oder der Zeitgeist sozusagen. Unter ihnen haben auch wir alle vormals unseren Wandel gehabt in den Lüstern unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zornes von Natur, gleich wie auch die anderen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat uns seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, samt Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christus Jesus, auf das er erzeigte in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das ist jetzt nach der Luther-Übersetzung. Der Titel von der heutigen Predigt ist Leben und Tod. Wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir hoffentlich ziemlich schnell, dass das ein Thema ist, das Gott sehr wichtig ist. Es ist nicht irgendein Thema, sondern es ist eigentlich eines der zentralen Themen der Geschichte von Gott mit dem Menschen. Wenn wir ganz am Anfang lesen, dann steht dort, Gott schafft die Welt, er macht den Menschen und es heisst, er haucht den Menschen an und der Mensch ist ein lebendiges Wesen geworden. Dann, ein bisschen weiter, ein Kapitel weiter, kommt der Sündenfall. Gott sagt zum Adam, an dem Tag, wo du von dem Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse isst, dort musst du sterben. Prompt. Der Mensch will selber entscheiden, was gut und böse ist, nimmt die Frucht, isst sie und stirbt. Aber wenn wir das genau lesen, ich meine, ist ja nicht gerade von einem Moment auf den nächsten Tod umgekehrt. Also muss da irgendwie etwas anderes noch im Spiel sein. Wenn wir die Geschichte genau lesen, dann ist das der springende Punkt in dem Ganzen. Also wirklich, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Schlange, die Adam und Eva versucht, sagt sogar, hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet sicher nicht gerade sterben. Leben und Tod ist der Kern von dem, was in dieser Welt abläuft. Es ist ziemlich wichtig, dass wir verstehen, was da ist. Und ich denke, dass Gott heute Morgen die Augen von unserem Herzen möchte erleuchten mit einem kleinen, grösseren Verständnis davon, wovon, also von was er uns gerettet hat und wozu er uns rettet. Der heutige Text gibt uns ein paar Anhaltspunkte, damit wir das verstehen können, was Gott meint, wenn er von Leben und von Tod redet. Und wenn wir das uns nochmal vor Augen halten, Gott ist ja der, der alles definiert. Und an die Definition, die er gibt, müssen wir auch unsere Definition anpassen. Zuerst einmal, wenn wir uns ein paar Gedanken machen darüber, was wissen wir über den Tod? Wir kennen zwei mögliche Status: lebendig und tot. Was genau der Tod ist, wissen wir nicht. Genauso wenig, wie wir eigentlich wissen, was das Leben ist. Wir können es auf jeden Fall, es gibt keine natürliche Art und Weise, wie soll ich das formulieren? Warte. Ja, ich tue zurück. Ich komme nochmal zu dem. Genau, also wir kennen die zwei Status, lebendig und tot. Das Einzige, was wir eigentlich wissen, ist, dass tot sein vom lebendig sein trennt. Denn wer tot ist, der kann all das, was jemand, der lebendig ist, kann, nicht mehr. Er ist abgeschnitten von den Lebenden. Er kann nicht mehr kommunizieren mit denen, die lebendig sind, und er kann auch nichts mehr machen, was sich auf die Lebenden auswirkt. Und das Gleiche gilt auch der andere Weg herum. Wer lebt, der kann nicht mit den Toten reden. Oder kann es auf jeden Fall nicht auf eine natürliche Art und Weise. Und Gott sagt auch ganz genau, was er davon hält, wenn das Leute machen. Wir wissen also auch, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Das steht sogar in der Bibel. In Hebräer 9, Vers 27 steht: Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Es geht also dort um den physischen Tod. Aber offensichtlich ist der physische Tod auch ein Übergang in einen Status, irgendwie, wo dann ein Gericht auch noch möglich ist. Das heisst, ich komme zurück von dem, was ich vorher gesagt habe: Wir wissen eigentlich nicht, was der Tod ist. Aber wir wissen, dass es ein Existenzübergang ist in einen Status, der mit uns Lebendigen nicht mehr viel zu tun hat. Wir können also das Todsein so definieren, dass es ein Abgeschnitten ist von denen, die leben, und es ein Übergang in eine andere Welt, wo wir keinen natürlichen Zugang dazu haben, außer durch den Tod selber. Denn wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir verschiedene Stellen, die sich auf das beziehen. Und ich möchte auf einen Bezug nehmen, und zwar im 5. Mose 30, Vers 19. Dort tut Gott den Israeliten Leben und Tod vorsetzen und sagt, wählet. Also er sagt, ich rufe heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch an. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. Suchet euch eins aus. Gott legt ihnen also eine Wahl vor, entweder am Leben angeschlossen sein, das heisst Zugang zu dem haben, wo das Leben ist, nämlich Gott, oder am Tod angeschlossen sein und bei den Toten zu wandeln, wo keinen Zugang haben zu dem, wo lebt, nämlich Gott. Damit wir das besser verstehen können, was das genau bedeutet, jetzt ganz, was wir ganz praktisch mit dem sollen anfangen, dass wir nicht genau wissen, was das ist und das ist, und da gibt es einen physischen Tod und einen, der nicht so physisch ist oder irgendwie. Damit wir das besser verstehen, haben wir heute einen Predigttext, der uns das ein bisschen darlegt. Und ein paar Definitionen und sogar ein Gegengift, damit der Tod sich in unserem Leben nicht niederlassen kann. Lesen wir also nochmal die Verse 1 bis 3 vom Epheser 2 und dann können wir daraus einen Rahmen nehmen. Ich lese aus der Menge-Übersetzung. So hat er auch euch, die ihr tot wart und durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen des Fleisches und unsere Gedanken ausführten und von Natur aus Kinder des Zornes waren, wie die anderen auch. Jetzt, wenn wir den Text anschauen, dann haben wir drei Konzepte, von denen wir heute unsere Definition von Tod und Lebendig werden abhängig machen oder werden formen lassen, besser gesagt. Also erstens, wir sind tot durch unsere Übertretungen und Sünden. Zweitens, wir sind tot, weil wir abhängig sind vom Zeitgeist der Welt. Und wir sind tot, weil wir abhängig sind vom Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat. Die drei Sachen sind nicht alle auf der gleichen Ebene, sondern wenn wir das ganz genau lesen, dann sind die zwei Abhängigkeiten, also vom Zeitgeist und vom Machthaber von der Luft, die sind untergeordnet unter Tod durch unsere Übertretungen und Sünden. Es ist eigentlich in dem Sinn eine Beschreibung von dem, was das bedeutet, dass wir durch diese zwei Sachen tot sind. Warum sind wir aber tot in unseren Sünden? Weil die Sünde ist immer eine Abwendung von Gott weg. Und Gott ist die Quelle vom Leben. Darum logisch folgt, wenn wir uns vom Leben abwenden, dann wenden wir uns dem Tod zu. Aber wenn wir das doch mal ein bisschen näher anschauen. Wer sich in Sachen Psychologie ein bisschen auskennt, der kennt ein grosser Streit, der sich im letzten Jahrhundert immer wieder in verschiedenen Richtungen ausgeprägt hat. Und zwar ist das der Streit darüber, was ausschlaggebend ist für das, für die Entwicklung des Menschen, für das, wo wir sind und werden. Und zwar, das ist zum einen das ist Natur und zum anderen ist das Erziehung und Umgebung. Jetzt, inwiefern ist das, wo aus einem Mensch wird, wo in ihm angelegt ist. Und also, die Frage ist eben, inwiefern bist du, was du bist, weil du so geboren bist? Und inwiefern bist du das, wo du bist, weil du so geworden bist, durch deine Umgebung, durch deine Erziehung, durch die Leute, die dich umgeben und so weiter und so fort. Und das ist ja heute, sind wir ganz ehrlich, immer noch ein Streit, der aktuell ist und der immer noch läuft. Nehmen wir mal ein Beispiel dazu. Zum Thema Homosexualität gehen die Meinungen sehr fest auseinander. Ist man so, wie man so geboren ist? Ist man so, wie man so erzogen worden ist? Das ist eine grosse Diskussion heute. Aber darum geht es, also um das geht es eigentlich heute Morgen nicht konkret. Es ist aber wichtig, dass wir das Konzept verstehen. Wo und wenn und wie das wir aufwachsen, hat tatsächlich ein Stück weit einen Einfluss darauf, wie wir werden und wer wir werden. Wenn wir also lesen, dass da steht, dass wir abhängig sind vom Zeitgeist der Welt, dann sollte da ein kleines Glöckchen anfangen zu läuten. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was das ist und was das für einen Einfluss hat auf uns. Oder nach dem Text müssen wir sagen, was das für einen Einfluss gehabt hat auf uns. Was ist Zeitgeist? Wenn wir das einmal ins Internet hineintippen und sagen, Zeitgeist, Definition, möglichst noch Deutsch, weil sonst kommt dann nur noch Englisch oder Latinisch oder so etwas, dann findet man unter anderem Folgendes, nämlich eine für eine bestimmte geschichtliche Zeit charakteristische allgemeine Gesinnung oder geistige Haltung. Zeitgeist ist also grundsätzlich eine geistige Haltung, die sich in einer Gesellschaft während einer bestimmten Zeit niederschlägt. Und uns interessiert es nicht irgendwelche Zeit, sondern die Zeit, die jetzt ist, heute. Ohne jetzt eine grosse Analyse zu machen, möchte ich einfach ein paar Anhaltspunkte mal erwähnen, die in der heutigen geistigen Gesinnung prävalent sind. Also sozusagen, ich möchte euch mal ganz kurz ein paar Punkte sagen, was heute im Zeitgeist so rum ist. Ein grosses Schlagwort, das wir finden, ist Toleranz. Das ist euch sicher auch schon mal über den Weg gelaufen. Toleranz, aber Intoleranz gegenüber Abgrenzung. Also wenn wir das mal ein bisschen anschauen, was so gemeint wird mit Toleranz, grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass alle dürfen dabei sein und alles ist eigentlich okay, alles ist eigentlich gut. Und man darf niemanden ausschliessen aus irgendetwas, weil sie eine andere Meinung oder irgendetwas anderes haben. Dann gibt es auch einen grundsätzlichen sogenannten Fortschrittsglauben. Wenn ich das ganz, ganz runterbreche und ganz einfach und klar sage, es geht darum, wir sind besser, als unsere Väter gewesen sind. Und unsere Kinder werden besser sein als wir. Die Weltgeschichte ist grundsätzlich auf einem positiven Aufstieg und wir befinden uns eigentlich im Moment so ziemlich weit oben und es kann eigentlich nur noch besser werden, aber es ist definitiv so, dass alles, was vorher war, weniger gut war als das, was heute ist. Das ist Fortschrittsglaube. Kurz zusammengefasst, der Zeitgeist von unserer Zeit ist Toleranz, muss sein. Es darf niemandem gesagt werden, dass das, was sie machen oder glauben oder denken, falsch ist. Und wir sind besser als unsere Väter und unsere Kinder werden besser sein als wir. Und wer etwas anderes sagt, ist eigentlich im letzten Jahrhundert sitzen geblieben und darf nicht ernst genommen werden. Aber schauen wir uns das mal aus Gottes Perspektive an. Zuerst einmal, Toleranz. Hat irgendjemand da in diesem Raum den Eindruck, dass Gott tolerant ist? Das sind alles Bibelkenner da drin. Hat irgendjemand von euch den Eindruck, dass das, was er machen kann, also dass er machen kann, was er will, und dass Gott einfach findet, ja, ist okay. Wenn du das okay findest, finde ich das auch okay. Ich möchte einmal ganz konkret hervorheben an diesem Punkt. Gott hat uns unendlich lieb. Aber Liebe und Toleranz sind zwei Sachen, die sich an fast allen Ecken, Kanten, Flächen und Tiefen und überall beißen. Liebe ist nicht Toleranz. Wenn wir lieben, und tun wir uns doch an die letzten Predigten auch erinnern in dieser Serie, wir sind ja eigentlich instruiert, dass wir in allen Stücken lieben. Liebe ist nicht einfach alles gut finden, was die anderen machen, sondern Liebe ist konkret, dass wir ihnen das Beste wünschen, was ihnen geschehen kann und was sie haben können. Das Allerbeste. Wenn wir Menschen lieben, dann heisst das nicht, einfach gut heißen, was immer sie machen. Sondern es heisst nur das gut heißen eigentlich, was ihnen auch wirklich gut tut. Und was den Menschen gut tut, das hat Gott definiert. Und das wird uns Gott sagen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Liebe ist intolerant. Ich kann das nicht genug hervorheben. So viel mal zu dem. Toleranz. Denn, wie steht es um den Fortschrittsglauben? Sind wir besser als unsere Väter und werden unsere Kinder besser sein als wir? In Römer 3, Vers 23 steht, alle sind Sünder und ermangelt am Ruhm von Gott. Alle sind Sünder. So, sind wir besser als unsere Väter? Ich hoffe, ihr macht alle ein innerliches grosses Nein. Ich glaube es nicht. Wenn wir mal das aus der Perspektive von denen anschauen, die meinen, dass wir vor allem das werden, wo wir sind, weil wir erzogen werden, dann kann man es mal so anschauen. Der Adam war ein Sünder. Er hat seinen Sohn in Sünde erzogen. Er hat seinen Sohn in Sünde erzogen. Er hat seinen Sohn in Sünde erzogen. Das hat sich eigentlich. Also, wenn man das so anschaut, dann müsste eigentlich von Generation zu Generation schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, wie ein Krebsgeschwür, das sich mit jeder Generation eigentlich neue Mutationen zutut und schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Wir sind nicht besser als unsere Väter. Wenn mein Vater schon von der Sünde verseucht war, wo er mich erzogen hat, und ich von der Sünde verseucht bin, dann das kann nicht gut kommen. Sollen wir etwa denken, dass die Seuche, die die Bibel Sünde nennt, von Generation zu Generation ein bisschen besser geworden ist? Und wenn wir die gleiche Logik anwenden, dass unsere Kinder dann auch noch ein bisschen besser sind? Also, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das, was die Bibel sagt, das steht nämlich, dass wir alle unter dem Ungehorsam eingeschlossen sind, dass wir alle in der Sünde sind, dass wir alle dem Raum ermangeln und dass wir alle Jesus darum brauchen. Jetzt kommt eben noch der grosse Schritt, die grosse Wende. Das A und O von dem, was der Paulus uns da zu enthüllen versucht. Und ich mache jetzt nochmal einen Sprung zurück zum Römer 3, 23. Das haben wir ja vorhin schon angeschaut. Das ist dort, wo es steht, eben alle sind in der Sünde und ermangeln dem Ruhm von Gott. Aber wenn wir dort weiterlesen, ich lese den Abschnitt, das sind gerade 4 Vers im Ganzen. Und ich möchte, dass ihr eure Herzen jetzt weit auftönt und das reinfließen, weil das ist eine wunderbare Nachricht. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie von Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen worden sind in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Auf Griechisch gibt es eine spezielle grammatikalische Art und Weise, eine Unmöglichkeit auszudrücken. Und das braucht der Paulus in so speziellen Momenten. Es gibt 5 oder 6 Stellen in der ganzen Bibel, wo diese grammatikalische Zusammenstellung vorkommt. Und auf Griechisch stimmt das noch recht cool. Megeneuto, es sei nicht. Ich finde das so eine coole Aussage. Und das ist das, was der Paulus sagt. Wo bleibt das Rühmen? Kann man sich noch irgendetwas rühmen? Es ist ausgeschlossen. Megeneuto. Durch das Gesetz des Glaubens. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat gerade ein bisschen Hühnerhaut bekommen. Mir ist beim Schreiben so gegangen. Und da im Epheserbrief, im Kapitel 2, Vers 4 und 5, da haben wir das eigentlich nochmal ein bisschen weniger ausgeführt, aber das Gleiche nochmal. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar als wir tot waren durch unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet worden. Was für eine Zusage. Inmitten von einer Welt, wo sich unaufhaltsam richtig Abgrund bewegt. Wir, wenn wir an Christus glauben, werden rausgerissen aus dem Einfluss vom Zeitgeist und werden eingestellt in die Offenbarung von Gott. Aus dem Tod, aus der Trennung von Gott und ins Leben, aus dem Tod raus, aus dem Leben, wo eben unaufhörlich im Abgrund von der Selbstauflösung und der Selbstzerstörung hineingeht und rein in die Fülle und die Größe, in die Herrlichkeit von dem, wo Gott für und durch Gnade gegeben hat. Dann müssen wir aber noch den zweiten Teil anschauen von dem, was ich vorher ganz am Anfang, wenn ihr das noch wisst, gesagt habe. Es ist ja nicht nur, wir sind nur abhängig vom Zeitgeist, sondern wir sind auch abhängig vom Machthaber von der Luft. Das ist so eine lustige Formulierung, wo wir nicht ganz sicher sind, was wir jetzt mit dem anfangen sollen. Ich lese es nochmal schnell vor. Eben. In denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Wenn wir nochmal zwischen den Zeilen lesen, ohne uns von dieser komischen Formulierung ablenken zu lassen, merken wir eins, es handelt sich um ein Reich, um einen Herrschaftsbereich. Der Paulus lässt uns auch nicht im Unwissen darüber, wer oder wo sich die Herrschaft auswirkt. Er schreibt ganz klar, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Das heißt, der Geist, der Machthaber, wirkt auch heute noch, also der gegenwärtig wirksam ist. In denen, wo noch so sind, wie wir auch einmal gewesen sind. Wir sollen uns nicht im Unklaren darüber sein. Wir sind nicht mehr die gleichen wie vorher. Wir gehören nicht einmal mehr zur gleichen Schöpfung wie vorher. Wie die, die Jesus nicht kennen. Die Bibel sagt ganz klar, wenn wir in Christus sind, dann sind wir ein neues Geschöpf. Eine Banane hat im Grunde genommen mehr gemeinsam mit denen, die nicht in Christus sind, als wir. Aber eine Banane kann kein Nachfolger von Jesus werden. Wie oft sind wir uns noch im Unklaren, was es bedeutet, dass wir Christen sind? Wie oft leben wir einfach so ein bisschen weiter und haben so ein bisschen Frieden mit unserem Nachbarn? Das ist ja alles gut, wir tun uns ja nicht streiten, aber seid ihr euch wirklich bewusst, dass sie tot sind? Dass sie mehr mit einer Banane gemeinsam haben als mit euch? Und wir sind Träger vom Licht, vom Leben. Wir können ihnen das Licht anbieten. Wir haben gerade ein cooles Beispiel heute Morgen, von dem, wie das aussieht, wenn wir das Licht weitergeben dürfen. Und wenn jemand ein neuer Mensch werden darf. Und ich sage das nicht alles, um uns stolz zu machen oder um uns ein bisschen irgendwie eine internes Superiority-Komplex reinzubewegen. Wir müssen nicht auf die anderen runterschauen, weil sie so fast Bananen sind. Nein, denkt daran, was ich vorher aus dem Römer 3 zitiert habe. Das bleibt euch vielleicht, weil ich es ein bisschen komisch gesagt habe. Wer soll sich noch rühmen können? Me genoito. Es ist ausgeschlossen. Und der Geist, eben der Herrscher über die Luft, er regiert über die, die tot sind, die nicht leben. Jetzt, wenn wir vielleicht doch mal kurz innehalten über diese Formulierung, ja, der Herrscher über die Luft, das klingt ein bisschen esoterisch. Denken wir mal daran, was ist für uns Luft? Für was brauchen wir Luft? Weiss es jemand? Zum Schnaufen. Das ist eigentlich relativ einfach. Genau. Wenn wir das mal ganz wörtlich nehmen, dann kann man vielleicht sagen, er ist der Herrscher über den Atem. Vielleicht ganz anders formuliert, er ist der Herrscher über all das, was lebt. Oder wenn wir vielleicht das nochmal ein bisschen unser inneres Auge ein bisschen auf die Seite drehen und sagen, ja, wir haben jetzt gerade über einen anderen Tod geredet, als wir jetzt reden. Oder ein anderes Leben. Es geht um ein physisches Leben. Es geht um die, die da sind. Also die da in diesem Zimmer sind, wir sind alle lebendig, wir schnaufen alle. Und der Herrscher über unseren Schnauf, das ist der Herrscher über die Luft. In der Bibel lesen wir immer wieder den Satz, alles, was Odem hat. Also gerade vor allem in den Psalmen, sollen Gott loben und so weiter. Es geht eigentlich darum, alles, was physisch lebt und am Leben ist, alles, was Schnauf braucht. Und der Herrscher von der Luft hat etwas ganz Raffiniertes gemacht. Er hat nämlich den Stellvertreter von dem, der das Leben gibt, dazu überlistet, ihm seine stellvertretende Herrschaft abzutreten. Er hat sozusagen alles, was lebt, in seinen eigenen Herrschaftsbereich übergenommen. Und der Herrschaftsbereich ist der Tod. Wenn wir es mal ein bisschen anders formulieren, ich rede übrigens vom Satan und vom Adam. Der Adam war der Stellvertreter von Gott auf Erde und der Satan hat ihn in sein Reich hineingeholt und mit ihm zusammen die ganze Schöpfung, die Gott ihm unterordnet hat. Alles, was lebt, lebt im Herrschaftsbereich von dem, wo der Herr vom Atem ist, nämlich der Satan. Aber auch da hat unser Text ein fettes Gegenstück, etwas richtig Starkes, das dem gegenübersteht. Im Vers 6 lesen wir nämlich, und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Wir sind also unter der Herrschaft von dem gsi, wo unser Atem und unser Leben für sich in Anspruch nimmt. Und Gott hat uns in Christus aus dieser wörtlich Todesherrschaft rausgenommen und in die Himmelswelt versetzt. Darum ist die Formulierung so wichtig, wenn der Paulus sagt, ich bin gekreuzigt mit Jesus und ich lebe nicht mehr. Nein, Jesus lebt in mir. Weil nur so können wir aus dem Herrschaftsbereich vom Satan heraustreten und in die Herrschaft vom Leben von Gott hineinkommen. Jetzt für die, die rumschauen und eben sich nicht sicher sind, ob sie schon im Himmel sind oder nicht. Ihr seid es nicht. Einfach, dass es klar ist. Aber ihr seid es eben gleich. Ich erinnere euch an das, was ich in meiner ersten Predigt über den Epheser gesagt habe. Gott hat uns zuerst gerettet vom Lohn der Sünde. Die von euch, die auch so ein paar Bibelverse auswendig gelernt haben, wahrscheinlich das auch schon gelernt, der Sündenlohn ist der Tod. Von diesem Lohn hat uns Gott gerettet. Er ist im Prozess, dass er uns rettet vor Macht vor Sünde. Wir nennen das Heiligung. Und er wird uns retten von der Gegenwart von der Sünde. Und für jetzt heisst das, wir haben Herrschaft gewechselt. Aber wir wohnen immer noch im Land von dem anderen Herrscher, der früher unser Herrscher war. Unser Leben, die Heiligung, das ist der Prozess, durch den wir lernen, sozusagen Himmelsluft zu schnaufen. Das heisst, dass wir uns nicht mehr vom Zeitgeist beeinflussen, sondern von dem, was von Gott kommt, vom Geist, vor Weisheit der Offenbarung. Und es heisst, dass wir nicht mehr von unserem eigenen Wollen und Brauchen, also von dem, was uns mit unserem Atem gegeben ist, sozusagen, nicht mehr von dem steuern lassen, sondern von dem, was Gott will. Und darum sagt Jesus zum Nikodemus, du musst neugeboren sein. Das ist die Wiedergeburt, der Herrschaftswechsel vom Tod zum Leben, wo die Bibel uns davon berichtet. Vom Todesatem zur Himmelsluft, von dem, wo wir wollen, zu dem, wo Gott will. Und dann zum Schluss, im allerletzten Vers von unserem heutigen Predigtext, dort kommt dann nochmal die Hoffnung auf die zukünftige Zeit, die kommen wird. Wo wir gegenwärtig noch nicht ganz verstehen, wie das wird sein, weil es eben auf der anderen Seite von unserem Status ist. Es ist eben Leben da. Das können wir nicht verstehen, wie das wird sein. Aber es steht da, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Amen. Halleluja. Komm bald, Jesus. Ich bete. Vater, du bist wunderbar und du bist so grosszügig Und deine Liebe ist so unendlich. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wir können uns gar nicht vorstellen, dass du, wo wir noch in dem Tod und in dem Dings drin gewesen sind, Jesus, dass du selber uns gleich geliebt hast. Und aus uns hast du wollen, lebendige Menschen machen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen dürfen bei dir sein, dass du unter uns bist, dass wir uns dürfen freuen, Jesus, dass wir in deinem Reich dürfen sein, dass wir in dein Reich dürfen hineinwachsen, dass wir dürfen wissen, Herr, dass wir lebendig sind, weil du in uns lebst. Ich danke dir, Jesus, dass wir mit dir haben dürfen sterben und dass wir mit dir dürfen leben. Du bist wunderbar. Und wir sehnen uns danach, Herr, zu sehen, wie das wird sein, wenn du wiederkommst. Und wenn alles neu gemacht ist. Und wir nicht mehr in diesem Land vom Tod leben müssen. Wir lieben dich, unser Vater. Amen.